ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Hallo, wir sind's. Radio 1. Der Sender mit dem Bildungsauftrag. Also heute, liebe Hörerinnen und Hörer, kann ich Ihnen das zumindest schon versprechen. Ich werde versuchen, einen Shake aus Unterhaltung, Information und Wissen daraus zu machen. Aber das wird nicht alleine von mir abhängen und vor allem das Thema Wissen wird ganz sicher nicht von mir abhängen. Aber da werde ich möglicherweise stellvertretend für Ihre zwei- oder dreijährigen Kinder gewisse Fragen stellen, die Ihnen dann vielleicht auch ein bisschen klarer werden, also die Antworten. Und die Antworten gibt mein heutiger Gast. Und das ist mein heutiger Gast.
Radio 1. Hörbar Brust.
Vielleicht gehen zukünftig weniger Beziehungen den Bach runter. Die Gründe dafür sind ja eh oft lapidar. Immer vergisst du es, meinen Lieblingsjoghurt zu kaufen. Nie hast du Antworten auf meine Fragen oder oh, du fährst so furchtbar Auto, ich halte es nicht aus. Wenn KI, also künstliche Intelligenz, erstmal in alle Bereiche vordringt, dann bestellen Kühlschränke Joghurt von ganz alleine. Fragen werden jetzt schon von diesen komischen kleinen Boxen beantwortet. Und das mit den selbstfahrenden Autos ist eine Frage der Zeit. Ein langes Intro für ein großes Thema, das in diesem Fall heute von einer vielfach ausgezeichneten, sehr kompetenten Person aufbereitet wird. Kenza Aizia Buliadini. Die leitende Managerin und Expertin für künstliche Intelligenz kam 1981 in Marokko zur Welt. Als Mädchen begeisterte sie sich früh für Mathematik, studierte in Spanien und China und lebt inzwischen seit vielen Jahren mit ihrer Familie in Berlin. Die Spiegel-Bestseller-Autorin spricht 7 Sprachen, oder sagen wir 8. Denn es bedarf eines besonderen Vokabulars, diese ja oft recht komplizierten Sachverhalte nachvollziehbar zu erklären. In ihren Büchern macht Kenza genau das. Und da die Gastgeberin des folgenden Gespräches, Frau Rust, nun auch nicht die hellste Kerze in der dunklen Welt der Zahlen ist, muss sie das auch jetzt tun. Noch einmal herzlich willkommen, Kenza Aizia Buliadini.
Ja, ich liege quasi auf dem Rücken und winke von hier aus und sage herzlich willkommen nochmal mit offenem Mikrofon.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
Also es war das mit dem Rücken ist, hat jetzt nichts mit dem Hexenschuss zu tun, das war als Unterwerfungsgeste gedacht, aber ich merke gerade, es kann so
Ach
oder
so.
So. Das gedacht, das ist meinen Schmerzen geschuldet, nein, so ist es nicht. Kenza, wir lernen uns heute auch gerade erst kennen. Ich kenne dich daher ein bisschen, weil ich mich durch deine Bücher gelesen habe und mir Auftritte angeschaut habe und ein paar Gespräche angehört. Du bist jemand, der gerne eingeladen wird, wenn es um diese wirklich komplizierten, für Menschen wie mich komplizierten, komplexen Themen geht, die ja auch nicht ganz ohne sind und von denen wir möglicherweise gerade erst die Spitze des Eisbergs sehen oder wenn überhaupt begreifen. Kannst du verstehen, dass Menschen wie ich viel davon nicht verstehen?
Ja, absolut. Ja, ja, klar. Also ich verstehe auch vieles von anderen Themen nicht. Das ist ja ganz normal. Jeder bewegt sich in einem Umfeld und kennt sein Umfeld. Und künstliche Intelligenz ist schon eine Besonderheit in der Tech-Welt, also nicht Besonderheit, sondern es ist eine, Tech ist sowieso begrenzt, wie viele Menschen da unterwegs sind und sich da auskennen und künstliche Intelligenz ist nochmal von der Tech-Welt nochmal ein kleiner Teil, deswegen ist es ganz normal.
Wobei ich schon glaube, dass wenn du dich jetzt aufmachen würdest, um ein Thema dir anzueignen, würdest du es tun und dein Gehirn würde sich dir gar nicht verweigern, denn du hast da was mitbekommen vielleicht qua Geburt, aber du hast es auch so strukturiert, meine ich jedenfalls, es so verstanden zu haben, dass du, also auch analytisches Denken kann man möglicherweise lernen, trainieren, dass du Wissen anders aufnimmst. Wenn ich es richtig verstehe, bist du beispielsweise nach Spanien gegangen, um zu studieren, ohne ein Wort Spanisch zu sprechen vorher oder kaum.
Genau, also ein paar Wörter schon, aber es war nicht ausreichend, um richtige Gespräche zu führen. Das habe ich auch vor Ort gelernt und also ich war in Spanien, es war auch eine bewusste Entscheidung, konnte wenig Spanisch und dann musste ich halt gucken, wie ich klarkomme.
Und was ich auch mal gelernt habe, ist, je mehr wir lernen, desto einfacher lernen wir auch. Ne? Also früher hieß es ja einfach, ja, wir hören heutzutage so viel, wir kriegen so viel mit und kein Wunder, dass du so viel vergisst, Bettina Weil. Und dann habe ich so gedacht, nee, das stimmt nicht, denn dieses eigentlich müsste mein Gehirn viel mehr wie ein immer feiner, maschig werdendes Netz funktionieren. So lernen ja auch Menschen, die 3 Sprachen sprechen, leichter eine 4. oder eine 5. Ne? Also wie gesagt, 7 Sprachen, Chapeau. Das wird dir inzwischen sehr viel einfacher fallen als anderen Menschen. Meinst du nicht?
Ja, also ich glaube schon. Das ist auch wie ein Muskel. Ne? Muss man trainieren und dann bleibt man dabei. Dann fällt es, also gerade bei Sprachen natürlich, je mehr man weiß, desto einfacher fällt es, weitere Sprachen dazu zu lernen. Dennoch der Punkt, was du erwähnt hast, wir haben so viel um uns herum und deswegen vergessen wir Sachen. Ich glaube, es ist auch eine Frage der Prioritäten. Tatsächlich, wenn die Wahl größer wird, muss man noch genauer priorisieren. Ne? Das sind die Themen, für die ich mich interessiere, da investiere ich Kraft und die Sachen merke ich mir. Und alles andere ist nur Geräusch. Und das muss ich versuchen, auseinanderzuhalten. Also ich kann mir, lustigerweise, das würde man ja gar nicht so glauben, aber ich kann mir jetzt Zahlen nicht gut merken.
Ja? Nein.
Ja, genau, siehst du. Ja, ich merke mir aber immer die Geschichten drumherum. Also wenn ich eine Studie lese, ich kann dir danach nichts sagen. Und lustigerweise, ich lese eine Studie, so ein Paper tagsüber, und das möchte ich gerne mit meinem Mann besprechen beim Abendessen. Und ich kann nicht mehr sagen, was jetzt 37% oder 64, also na, 64 vielleicht nicht, 42 oder 31, aber ich weiß ungefähr, es war so ungefähr ein Drittel, ja. Aber die konkrete Zahl merke ich mir nicht. Ich merke mir nur den Zusammenhang und die Geschichte drumherum. Und bei meinem Mann zum Beispiel ist andersrum. Der kann sich ganz genau diese Zahlen merken.
Ja.
Und das sagt vielleicht auch etwas über die Person. Was sind die Sachen, die wir uns besser merken oder wo liegt das Interesse? Und bei mir ist es tatsächlich in diese Geschichte um die Zahl herum. Das merke ich mir, aber nicht die Zahl.
Und das Priorisieren, das ist ja generell, glaube ich, ein wichtiges und gutes Thema, um einfach auch das Leben, um sein Leben angenehmer zu gestalten. Ne? Also Prioritäten setzen ist so ein bisschen die Cousine von Selbstdisziplin. Ja. Und dann sagen Leute immer, Selbstdisziplin. Also es ist kein Wort, das besonders viele Sympathien bekommt, ne? So lässig sein oder feiern hat höhere Sympathiewerte als das Wort Selbstdisziplin. Das kommt immer wie so ein Vorwurf rüber, ne? So Leute, die selbstdiszipliniert sind, die guckt man immer ein bisschen komisch an und sagt, echt?
Okay.
Also ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber wir alle wissen ja auch, dass es die Selbstdisziplin ist, an der wir scheitern, wenn wir morgens nicht um den See laufen oder wenn wir trotzdem weiter rauchen oder wenn wir bestimmte Dinge machen, von denen wir wissen, dass sie uns gar nicht gut tun. Und würdest du sagen, dass du immer schon ein selbstdisziplinierter Mensch warst oder hast du dir das angeeignet?
Ja, gute Frage. Also ich war vor allem selbstverantwortlich immer. Und das ist, glaube ich, eine Voraussetzung für Selbstdisziplin. Denn das ist nämlich der Punkt. Gut, mit Disziplin bin ich auch erzogen. Wir hatten es gerade, mein Vater war ja auch im Militär. Also Disziplin scheine ich auch im Blut zu haben irgendwie. Dennoch diese Selbstverantwortung ist wichtig. Denn wenn ich weiß, ich habe es in meiner Hand zu entscheiden, wie ich meine Zeit priorisiere zum Beispiel oder wie ich mein Lernen priorisiere, meinen Fokus priorisiere. Ich bin Herrin darüber. Ich entscheide, das mache ich jetzt. Ich schlafe jetzt weiter oder ich stehe jetzt auf und gehe joggen. Und ja, Schweinehund hat jeder. Dennoch ist es meine eigene Entscheidung. Und das ist natürlich anstrengender, als den Stinkefinger auf andere zu zeigen. Ja? Und deswegen ist Selbstdisziplin vielleicht nicht so... Selbstdisziplin ist anstrengend, aber für mich muss jeder von uns für sich selbst verantwortlich sein.
Ich finde,
das gehört dazu.
Und Selbstdisziplin kann auch wirklich wie eine Popcornmaschine sein und dich belohnen, wenn du für die Momente, in denen man dann doch sich plötzlich wiederfindet in so einem blöden Kackregentag am See und friert, aber rausgegangen ist. Mhm. Und irgendwie, ja, vielleicht sind die Endorphine nicht gekommen, aber trotzdem ist es gut, dann wieder zu Hause zu sein und zu wissen, ey, super, ich hab's gemacht, ich hab's durchgezogen. Genau, ja. Und dann hast du ja auch, dann, also ich finde, das sind die Momente, die ja dazu beitragen, dass du auch sowas wie eine gewisse Selbstsicherheit bekommst, ein Selbstvertrauen, dass du das hinkriegst, obwohl du eigentlich gar nicht wolltest. So, Musik 1, Musik 1, ich tue so strukturiert, das sage ich nie, ich habe noch nie Musik 1 gesagt. Was ist los? Also, du hast Songs mitgebracht, so, das sage ich immer. Und ich habe jetzt das Lied an die erste Stelle gesetzt, das DJs lieben. Mhm. Dass DJs nicht lieben. It's Raining Men.
Ja. Aber Frauen lieben das.
Frau, du bist so binär. Das sind so viele Klischees,
es
so Stereotypen.
Tut mir leid, nicht nur Frauen. Einige Männer haben getanzt wie verrückt mit mir auf diesem Lied.
Also It's Raining Men.
Ist ein gute Laune Lied, oder?
Okay, und dafür lassen wir es jetzt einfach laufen. Unser Server ist hier gerade zusammengebrochen. Wir haben 12.000 E-Mails bekommen. Sie haben uns gefragt, ob wir gleich I Will Survive spielen. Nein. Eine kleine Spitze. Ach komm. Kenza Aizi Abuliadini ist heute hier zu Gast. Sie ist Managerin und Expertin für künstliche Intelligenz und Robotik. Sie ist Ingenieurin und Elektrotechnikerin und durchaus in der Lage, sehr komplexe Inhalte nachvollziehbar zu erklären. Wirst du auch gleich noch machen müssen. Aber wir steigen jetzt erstmal in dein Leben ein, das in Marokko begann, 1981, in Fes, wo ich nie war.
Schade.
Ich habe mir Fotos angesehen. Es ist jetzt gar nicht so eine riesengroße Stadt, nur ungefähr eine Million Einwohner. Eine Altstadt?
Ja, genau. Es hat eine sehr große Altstadt und ist auch die drittgrößte Stadt Marokkos. Also so klein ist sie nicht, ist nur natürlich im Verhältnis. Mhm. Und die Altstadt ist die größte Marokkos tatsächlich, ist auch UNESCO-Welterbe. Und die Altstadt lohnt sich definitiv, was ich so schön dran finde. Wenn man da reingeht, es fühlt sich wie eine Zeitreise an. Denn die Menschen leben weiterhin dort. Sie üben die Tätigkeiten, die man im Mittelalter ausgeübt hat, immer noch
weiterhin. Gib mal ein Beispiel.
Holz bauen, Möbel bauen, auch traditionell Möbel natürlich, ne? Wie heißt dieses Metall, was rostig aussieht? Jetzt habe ich den Namen vergessen.
Shabby Look Metall. Es soll rostig aussehen.
Nicht rostig, nur die Farbe. Das fällt mir nachher ein. Kupfer.
Ah, genau, okay, Kupfer. Alles klar. Okay. Okay, und dann.
So funktioniert mein Gehirn. Ich sehe die Farben und das Bild, aber das Wort fehlt.
Also diese alten Handwerksberufe wahrscheinlich.
Die alten Handwerksberufe, genau. Und die finden da weiterhin statt. Auch die Gegenstände werden weiterhin produziert. Das ist auch das Interessante. Also Marokko konsumiert immer noch viele traditionelle Produkte, auch was Möbel und so angeht. Und sie werden in den Altstädten produziert.
Was gibt es für traditionelle, was für typische marokkanische Möbel? Was meinst du? Also gibt es da ganz bestimmte Sachen, an die du denkst, so ein, zwei Sachen, die wir…
Du, die Ausstattung zu Hause ist schon gerade das Wohnzimmer. In jede marokkanische Wohnung gehört ein marokkanisches Wohnzimmer. Ne? Da sind so Betten, ich sag mal, das Ersatz vom Sofa. Sofa hat man, und wenn man eine große Wohnung hat, dann hat man sozusagen das moderne Wohnzimmer mit einem Sofa, wie man es heute auch kennt, also hier kennt. Und dann das traditionelle Wohnzimmer, und das sind eher so Matratzen, in der Regel auch so 90 breit, aber dann lang und mit traditionellen Stoffen drauf und Kissen Und das ist immer die marokkanische Ecke. Und diese Möbel dazu werden immer noch traditionell hergestellt, wie man das immer gemacht hat. Auch die Stoffe und diese Verzierungen und
ja. Und Kelim ist wahrscheinlich auch, oder diese Teppiche, oder ist das eher untypisch?
Typisch auch.
Dann, was habe ich jetzt noch vor meinem inneren Auge? So ein Holzgestell, das man so auffächern kann mit einem, wo man ein Tablett draufstellt als Tisch, oder ist das eher untypisch?
Ja, also schon richtig Holztische.
Genau, Holztisch.
Auch. Und was auch viel gemacht wird für Celebrations, für Feiern, wie Hochzeiten oder Beschneidungen. Und da gibt es zum Beispiel, wenn man eine traditionelle Hochzeit feiert, dann wird die Braut in so einem eine Art Tisch gesetzt und die hochgehoben, Mida. Und dieses Tisch wird auch in der Medina indirekt auch hergestellt.
Wann warst du das letzte Mal in Marokko?
Im Herbst letzten Jahres in Marrakesch.
Wie oft bist du da, was denkst du?
Also vor Corona einmal im Jahr ungefähr, ja. Und jetzt waren wir tatsächlich 3 Jahre nicht und im Herbst jetzt wieder nach Corona. Genau.
Also 1981 hast du dort das Licht der Welt erblickt als drittes von 3 Kindern, oder hat deine Mutter danach noch mein Kind bekommen?
Nee, ich bin die Letzte.
2 Brüder waren da.
Genau.
Wie weit seid ihr alle auseinander?
5 Jahre zu meinem ältesten Bruder und 3 zum nächsten, ja.
Dein Vater, du hast es schon angedeutet, war Oberst im Militär. Mein Papa hat in der Sahara Krieg geführt, hast du irgendwo geschrieben.
Ah ja, okay.
Ja.
Ui. Und wie fühlt sich das an, wenn du das liest?
Interessant, dass du fragst. Wie fühlt es sich an, wenn du es hörst?
Für mich ist...
Für dich ist es normal.
Ist normal, genau. Ja, deswegen, weil dein Gesicht war gerade ein bisschen
Reaktion. Denn natürlich ist es so, dass... unter verschiedenen Aspekten. Also natürlich ist es, glaube ich, ich bin kein Freund des Militärs, obwohl ich weiß, dass das Leben so funktioniert. Momentan sind wir einfach weltweit in dieser Situation, dass alles eskaliert, dass es sowohl was hochmoderne Waffen angeht und Auseinandersetzungen und Kriege, als auch die ganz einfachen Kriege, die einfach darin bestehen, dass Menschen andere Orte überfallen und niedermetzeln oder was. Also es gibt nach wie vor so viel Krieg auf der Welt. Und ich bin glücklich, das nie erfahren zu haben, dass mein Vater oder meine Mutter in den Krieg ziehen musste. Viele Menschen erleben das tagtäglich und viele Menschen erleben es auch jetzt gerade. Und wenn du schreibst, mein Papa hat in der Sahara Krieg geführt, klingt das so, als hättest du dich daran gewöhnt. Als wäre das etwas, das dich als Kind nicht gewundert oder verängstigt hätte.
Nee, ich habe ehrlicherweise nie drüber nachgedacht. Das ist gut, dass du das fragst. Ich meine, mein Papa ist ja Berufssoldat. Und ne, ich habe ihn immer so kennengelernt.
Ja, ich will es nicht werten. Wenn dein Vater jetzt Bäcker wäre, würdest du dich ja auch mit Brötchen und Brot auseinandersetzen. Und deswegen.
Oder eben nicht. Das ist genau der Punkt. Man nimmt es einfach als gegeben. Man kennt nur das. Er war Berufssoldat und deswegen, was macht ein Soldat? Ja, kämpfen im Krieg.
Okay.
Wenn es einen gibt, deswegen, man denkt hier nicht wirklich drüber nach.
War er dann. Also nochmal, das hat jetzt sowas, als würdest du dich dafür rechtfertigen müssen. Damit nicht suggerieren, sondern eher, dass ich mich frage eben, wie man als Familie, deine Mutter muss dann wahrscheinlich sowas fast alleinerziehend gewesen sein mit 3 Kindern, denn er wird oft weg gewesen sein.
Ja, war er auch, ja.
Okay. Und du warst ein folgsames Mädchen, das kann man sagen, weil du hast dich gerne mit Zahlen und Rechenaufgaben damals schon beschäftigt.
Genau, ja.
Wie bist du darauf gekommen, das für dich zu entdecken, die Mathematik?
Du, das war intrinsisch motiviert. Also es gab keinen Trigger, ne, oder klare Motivation dazu, die von außen kam, jedenfalls nicht. Also es kam nicht von außen, sondern mich fand's, als ich gelernt habe zu rechnen, fand ich das so spannend, dass es mir Spaß gemacht hat und dass ich das immer wieder machen wollte.
Gab es für dich und deine Brüder dasselbe Spielzeug? Also, weil viele versuchen viele versuchen herauszufinden, okay, was ist es? Ne? Wir sind uns, also wir beide sind uns einig, das Ganze ist ziemlich gesellschaftlich geprägt. Es gibt halt einfach Menschen, die ein Interesse an Mathematik haben und an diesen Naturwissenschaften und ein Talent möglicherweise dafür, weiß ich nicht. Das kannst du mir besser beantworten. Und welche, die es nicht sind. Und einige davon sind Jungs und andere sind Mädchen. Aber es wird ja nach wie vor so aufgeteilt, in Deutschland zumindest. Das scheint in Marokko anders zu sein.
Ja, ist es definitiv. Also es gibt, auch wenn man, ich habe so ein bisschen gelacht, weil ich diese Frage auch oft bekomme, wo man versucht, einen Grund zu finden, warum ich mich für Mathematik interessiert habe. Ne? Es scheint hier schwer zu glauben oder zu akzeptieren, dass es eine intrinsische Motivation sein könnte.
Ich glaube, es geht eher in die Richtung, dass man sagen will, verrat es uns, weil dann können wir es auch anwenden. Ja, ja. Ne, dann, also ich
kenne kein Geheimnis.
So, was kann man tun, um Mädchen da mehr heranzuführen und ihnen so diese Scheu auch zu, und ihnen die Scheu zu nehmen und zu sagen, nee, komm, mach das mal, das ist gut. Also welches Spielzeug müssen wir unserer Tochter kaufen, damit sie Bock hat auf Naturwissenschaften? So, es ist eher die Neugier, glaube ich.
Ja, und das ist ja genau der Punkt. Die Tochter wählen lassen. Sie wird schon selbst drauf kommen. Das ist genau der Punkt. Deswegen meine ich, nee, am besten eigentlich gar nichts beeinflussen, sondern die Kinder, die haben ja schon eine intrinsische Motivation, die sie mitbringen. Ja? Nur wir versuchen von außen irgendeinen Einfluss drauf zu nehmen. Und ich habe mit meinen Brüdern gespielt, zwei ältere Brüder. So deine Frage mit dem Spielzeug. Ja, ich hatte auch Puppen geschenkt bekommen. Es hat mich nie interessiert. Ich habe sie sofort weiter verschenkt und dann war mit meinen Brüdern draußen, habe Fußball gespielt, bin Bäume geklettert und bin gerannt und habe alles gemacht, was sie gemacht haben. Und meine Brüder haben sich nicht wirklich viel für Mathematik interessiert. Dennoch hat es mich interessiert. Deswegen, es gibt keinen Grund, es war wirklich eine intrinsische Motivation und mein Glück war, dass meine Eltern mich nicht daran gehindert haben oder ne, nicht versucht haben, mich von irgendwas zu überreden, was ich nicht wollte. Deswegen meine ich, an sich gibt es kein Geheimnis, außer die Kinder wählen lassen, wofür sie sich interessieren und was sie machen wollen.
Das mit den Puppen muss ja nun aber auch nicht bedeuten, und ich glaube, das meinst du auch nicht, dass Mädchen, die sich sehr wohl dafür entscheiden, mit Puppen zu spielen, dann automatisch kein Interesse für Mathematik entwickeln. Das heißt das ja auch nicht wahrscheinlich.
Mich interessiert.
Okay. Die nächste Musik. Ist es dir eigentlich leicht gefallen, die Musikliste zusammenzustellen? Wie bist du vorgegangen?
Ah ja, spannend. Ja, so ein bisschen chronologisch, ne? Haben wir auch gedacht von der Kindheit und dann über die verschiedenen Stationen. Und es hat gar nicht so lange gedauert. Am Anfang dachte ich, oh, jetzt muss ich mir so viele Gedanken machen. Aber dann kamen spontan die ersten Songs, ne, die ich mit einer bestimmten Phase verbunden habe. Dachte ich, das ist es.
Mhm. Okay. Also, Lied 2. Ach so, wolltest du selbst, nein, ich habe dich gebeten, es gleich selbst anzumoderieren, weil sowohl dein Spanisch als auch dein... Du sprichst auch noch, na komm, hier, Madrid, Barcelona,
Katalan, genau.
Also ist einfach besser. Joaquin, Rodrigo,
sehr gut.
Welches Lied?
Concierto de Aranjuez.
Sag nochmal.
Concierto de Aranjuez.
Oh, Lord, das klingt wirklich gut. Und warum? Warum dieses Lied?
Ja, das mochte ich gerne. Und interessanterweise, ich war ja noch in Marokko. Dieses Lied habe ich oft am Klavier gespielt. Ich hab in Marokko auch Klavier gespielt, jahrelang, auch an der Musikschule. Und ich mochte dieses Lied einfach. Also das ist gar nicht aus meiner Spanienzeit, sondern aus meiner Marokkozeit. Und ja, damit verbinde ich ein gutes Gefühl. Deswegen.
Kenza Aizi Abuliadini ist heute hier zu Gast. Sie ist leitende Managerin und Expertin für künstliche Intelligenz und Robotik. Eben sagtest du, dass du Klavier gespielt hast. Und es heißt ja, dass überhaupt das Erlernen eines Musikinstrumentes, aber gerade bei Klavier, dass es da gewisse Parallelen gibt zur Mathematik. Dass das Gehirn zumindest ähnlich lernt oder ähnliche Strukturen aufbaut. Wie würdest du das erklären?
Also ich kann es jedenfalls bestätigen, dass es so ist, denn das hatte ich in der Musikschule, Trend habe ich auch ganz klar erkannt. Mein Lehrer hatte auch Mathematik unterrichtet, also Klavier und Mathematik. Viele meiner Mitschüler und Mitschülerinnen waren auch gut in Mathe. Also irgendwann habe ich schon kapiert, okay, das hat schon miteinander zu tun. Ich schätze mal, diese Logik, Musik ist ja auch mathematisch an sich. Also ne, je nachdem, wie man drauf schaut. Vielleicht viele Leute machen es eher nach Gefühl, nach dem Bauchgefühl. Also komponieren, da war ich schlecht. Komponieren nach dem Bauchgefühl hat bei mir nie gut funktioniert. Aber Stücke zu üben und ne, mir die zu merken und zu spielen, das konnte ich schon. Und ich kann die aber nicht genau erklären, wie, warum. Ja, aber es sicherlich hat es irgendwas miteinander zu tun, dass so viele Menschen diese Trend auch sehen.
Du bist ja sehr offen und wirst mit vielen sehr unterschiedlichen Inhalten konfrontiert. Als du jetzt eben gerade sagtest, beim Komponieren war ich nicht so gut. Würde ich gerne wissen, wie hältst du es heute mit sowas wie Intuition? Würdest du sagen, Intuition, intuitives Verhalten, Assoziieren und so weiter liegt mir nicht so? Ich halte mich eher an so ein strukturiertes Herangehen an ein Thema?
Nee, eigentlich nicht. Also Intuition. Ich überlege, ob Intuition, Bauchgefühl, es ist nicht zwangsläufig dasselbe, ne? Aber ich versuche schon, meinem Bauchgefühl zuzuhören.
Ja, wie so eine Eingebung vielleicht, oder eine Mischung aus Bauchgefühl und Eingebung oder sowas ist Intuition, ja.
Ja, am Ende des Tages baut sich das auch auf unsere Erfahrung auf, ja. Je mehr Erfahrung man macht oder Erfahrungen man macht, desto besser dieses Bauchgefühl oder diese Intuition. Ich glaube, Kinder mit wenig Lebenserfahrung haben noch kein ausgeprägtes Bauchgefühl. Ja, da gucken sie schon nach den Eltern oder ne, wer auch immer, Erwachsene, die ihnen sagen, was jetzt zu tun ist. Und mit zunehmender Lebenserfahrung schärfen wir unser Bauchgefühl. Also am Ende des Tages ist es nur eine Erfahrung, die vielleicht unbewusst da ist. Ne, wir rufen diese Information nicht im Detail auf. Aber das ist so verdaut, dass wir dann ne, so diese Intuition entwickeln und sagen, das fühlt sich gut an, das fühlt sich schlecht an. Wir nutzen ja auch das Wort fühlen, interessanterweise. Und ich glaube hier, wie gesagt, je mehr Erfahrungen man macht, je breiter das Wissen, desto besser kann man vieles einschätzen. Also das wird immer besser mit der Zeit.
So wie du es jetzt erklärst, würde ich fast behaupten, dass dann ja auch künstliche Intelligenz irgendwann über Intuition offenbar verfügen kann.
Das ist ja, ob man wirklich Intuition nutzen kann, nicht als Wort, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber die Vorhersagen, die KI macht, wäre ja das Parallele zu Intuition. Ne? Die KI lernt ja aus Vergangenheitsdaten, lernt Muster in den Daten zu erkennen und mit diesen Mustern kann sie so Zukunftsentscheidungen treffen oder Zukunftstrends erkennen. Ne? Diese Muster weiter extrapolieren und sagen, okay, meine Vorhersage wäre das und jenes. Das ist das, was wir auch machen mit Intuition. Also es wäre nur eine Analogie, um das zu beschreiben. Aber KI hat keine Intuition, sondern sie rechnet wieder ne, nach den Mustern in den Daten, rechnet sie Wahrscheinlichkeiten, eine Prognose. Und das ist das Ergebnis, was sie uns zeigt.
Ja, man muss sich immer wieder, oder ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass es um Rechnen geht. Das vergesse ich. Also so wie ich auch vergesse, dass Worte, die ich sage, aus einzelnen Buchstaben bestehen, die ich ja nicht aktiv zusammensetze. Selbst wenn ich lese, selbst wenn ich diese Buchstaben lese, nehme ich sie nicht als Buchstaben wahr, sondern automatisch als Wörter und als Sachverhalte.
Ja, als Bedeutung, ja.
Und so müssen wir es wahrscheinlich jedenfalls noch, da ist es wieder, noch so halten mit der, auch mit der künstlichen Intelligenz, vor der viele Menschen Angst haben. Ich glaube nicht nur, weil sie nicht verstehen. Ich glaube, es hat schon auch was damit zu tun, dass alles sehr schnell geht. Dass alles, was bis jetzt passiert ist in der Menschheit mit all den bahnbrechenden Entwicklungen und Erfindungen, immer irre viel Vorlauf hatte und immer Zeit blieb, hinterher zu evolutionieren. Und das scheint jetzt momentan nicht mehr der Fall zu sein. Es scheint alles so schnell zu gehen, dass wir uns an bestimmte Gewissheiten gar nicht mehr klammern können. Das schwimmt alles gerade so weg. Wir müssen gucken, wie wir damit klarkommen. Und jetzt kommt auch noch diese fancy, crazy KI. Und was ist denn nu? Also dazu etwas später ein paar mehr Fragen. Danke, dass du da jetzt schon so ein bisschen eingestiegen bist. Wir spielen die nächste Musik, die du mitgebracht hast. Rashid Taha hast du mitgebracht. Ja.
Ja, Raihouin im Sefer. Das ist schwierig, das gebe ich zu. Das ist marokkanisch, das ist noch nicht mal arabisch, ja?
Oh, okay. Ja. Warum dieses Lied?
Der singt, Rashid Taha, genau, der singt über Immigranten, die Marokko verlassen. Oder generell Immigranten, ich glaube, der erwähnt ja nicht unbedingt Marokko. Aber die ihr Land verlassen, sie gehen in ein anderes Land, leben da eine Weile, aber am Ende des Tages kommen alle zurück. Und der fragt dann so, wo geht ihr denn hin? Und ihr geht und dann werdet ihr sowieso zurückkommen. Und das ist ein Lied, ich fand die Musik schön. Und als ich dann ausgewandert bin selbst. Mit 18 Jahren nach Spanien, habe ich die Bedeutung von diesem Lied ein bisschen tiefer verstanden. Und deswegen habe ich das, habe ich es in Spanien dann öfter gehört.
Die leitende Managerin und Expertin für künstliche Intelligenz und Robotik, Kenza Aizia-Buliadini, ist heute hier zu Gast. Was warst du denn für ein Teenager in Marokko? Was für ein 16-jähriges Mädchen?
Boah, also wenn wir an unser Anfangsgespräch denken, selbstbewusst.
Gut.
Selbstbewusst war gut. Sicherlich auch ein bisschen anstrengend für meine Mutter. Dennoch relativ easy, muss ich sagen. Das sagt sie auch immer noch, dass ich eigentlich wenig Ärger gemacht habe. Ich habe nicht geraucht, habe keinen Alkohol getrunken, hat mich nie interessiert. Ich habe natürlich mit meinen Freunden gefeiert, aber alles andere war für mich nicht notwendig. Und ja.
Was denkst du, woher dein Selbstbewusstsein kam? Kann man, also es gibt Menschen, die es vielleicht einfach haben, die bestimmte Dinge nicht hinterfragt haben.
Yeah.
Und möglicherweise gibt es aber auch Menschen, die durch irgendwelche Prozesse gehen und dann sagen, da, ich habe erkannt, dadurch, dass ich in dem Punkt bestärkt wurde oder bestätigt oder mir selbst was bewiesen habe oder so, kam das plötzlich. Aber du bist einfach, du hast...
Ich glaube, dass ich bin damit geboren, ich bin damit zur Welt gekommen, tatsächlich. Und dann natürlich zwei ältere Brüder, die stärken ja auch mal ein bisschen.
Na, die können dich aber auch, weiß ich nicht. Also wenn du... Daran kannst du, kannst auch sein, weiß, dass du dich minderwertig fühlst oder unzulänglich oder so, kann auch passieren.
Kann
oder?
Auch passieren, genau. In meinem Fall war es dann eher positiv verlaufen, dass ich da meine Persönlichkeit noch stärker aufbauen musste, um mit denen interagieren zu können und mir die Butter vom Brot nicht nehmen zu lassen und mich durchzusetzen.
Warum dann mit 18 weg aus Marokko und dann auch noch dieses Studium in Spanien?
Ja, das ist ja ein Phänomen, was relativ verbreitet ist in der Mittelklasse in Marokko. Das muss man sich natürlich auch leisten können als Eltern, dass die Kinder ins Ausland studieren. Klar, das ist eine privilegierte Situation, die jetzt nicht bei allen zutrifft. Aber in meiner Umgebung war das ganz normal. Also die meisten meiner Kindheitsfreundinnen sind dann ins Ausland gegangen zum Studieren. Meistens so Frankreich, Belgien, USA, Spanien auch viel. Aber da, wo auch Französisch gesprochen wird, vor allem Frankreich, Belgien. Und dann studiert man und dann kommt man zurück. Das ist der letzte Schritt, hat bei mir nicht so gut geklappt.
Du warst auch ganz happy, dass, oder wie hast du es in einem Gespräch erwähnt, es ist zwar eine große Stadt, aber doch wusste jeder, was du gemacht hast. Also
Fes, klar. Ja. Fes ist ja auch, muss man dazu sagen, ist die Kulturhauptstadt Marokkos. Das heißt, da kommen die, sag mal, die Traditionen her, ne? So, und ein Mädchen aus gutem Hause muss einiges tun, um die Gesellschaft zufriedenzustellen, ne? Also da darfst du ja nicht entscheiden für dich selbst, wie du dich verhältst und wie du sprichst, wie du dich ankleidest, sondern das musst du machen, so wie die Gesellschaft das von dir erwartet. Und deswegen, ja klar, wenn ich unterwegs war und ich kam nach Hause, mein Vater wusste ganz genau, oder meine Eltern, sie wussten, wo ich war, bevor ich selbst nach Hause kam. Und das ist am Ende des Tages eine Kleinstadt in dieser Hinsicht, ne, wo jeder dich kennt und weiß, und auch gerade so als Tochter von einem Oberst, da ist man ja vielleicht noch ein bisschen bekannter, da wusste jeder, wo du dich bewegst und mit wem und wann und wo. Und die Info kam dann auch schnell. Ohne Handys, ja, muss man sich vorstellen.
Und warst du mutig genug, Widerstand zu leisten? Oder war dein Widerstand der, dass du das Land verlassen hast?
Also ich habe schon vor Ort ein bisschen Widerstand geleistet, aber nicht revolutiv, sondern eher trotzdem so indirekt, so ein bisschen. Ich hatte schnell für mich gemerkt, ich kann mit diesen Zwängen von außen nicht leben, das geht nicht. Ne? Und so gerade so selbstbewusst, das war für mich, nee, ich entscheide, wie ich meine Haare kämmen möchte und stylen möchte, wie ich mich anziehe und so. Und dann trotzdem konform, ne, weil man gehört ja in eine Gesellschaft, man lebt als Gruppe zusammen, die Must-Have-Regels trotzdem bedienen, aber die Nice-to-Haves alle komplett ignorieren. Und mein Weg nach Spanien war für mich schon wie eine Art Befreiung tatsächlich von diesen gesellschaftlichen Zwängen. Ja.
Suavemente hast du mitgebracht. Bésame. Aber ich glaube, ich kenne den Song immerhin. Elvis Crespo. Und jetzt sind wir noch in Spanien.
Ja.
Wir sind beim Feiern, das war das Stichwort.
Das ist beim Feiern, dieses Lieder, wie getanzt, bis die Füße wehgetan haben. Das war Anfang der 2000 Jahre.
Okay.
Und wie sich das in Spanien gut gehört, jedes Wochenende wird gefeiert. Genau.
Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. Suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez.
Radio 1. Hörbar Brust.
Radio 1, die Hörbar Brust. Sonntags zwischen 14 und 16 Uhr auf Radio 1 als Sendung. Und wann immer Sie möchten, als Podcast. Und wenn Sie in die ARD Audiothek oder zu YouTube gehen, dann finden Sie zahlreiche bereits geführte und archivierte Gespräche, zum Beispiel mit Santa Berger, Jim Rakete, Luisa Neubauer, Micky Beisenherz, Samira El-Wazil, Aurel Merz, Jan Delay, Daniel Brühl, Christian Ulmen, Daniel Zillmann, Kurs, Uschi Brüning, Andrea Sawatzki und vielen, vielen anderen. Heute zu Gast Kenza Aiziabu-Liadini. Sie ist Managerin und Expertin für uns und ich habe zwei erhobene Daumen gekriegt, weil ich wollte es auch richtig gut sagen, für künstliche Intelligenz und Robotik. Sie ist Ingenieurin und Elektrotechnikerin und ging mit 18, da waren wir gerade, nach Spanien, musste sich erstmal die Sprache auch drauf schaffen, wie die jungen Leute sagen. Und das ist mir sowieso ein Rätsel und ich bewundere das sehr, mit welchem Selbstverständnis Menschen heute ins Ausland gehen und studieren. Also allein schon die Vorstellung, bestimmte Dinge so ganz fachspezifisch schon auf Englisch, einfach so ein Studium schon mal auf Englisch zu schmeißen, das finde ich wirklich beeindruckend. Das, was du da hingelegt hast, beeindruckt mich natürlich noch mehr, denn dann waren es auch noch, war es der Studiengang Elektrotechnik. Und auch Telekommunikation schon oder kam das später?
Nee, das ist dasselbe Studium tatsächlich. Es ist Telekommunikationsingenieurwesen mit Schwerpunkt auf Elektrotechnik. Also
ja,
sehr lange, also ein Studium, genau.
Wow, ja, okay. Ja. Was hast du dir davon versprochen? Was steckt in diesem Studium? Oder was steckte damals in diesem Studium? Weil es ist ja heute, fast 25 Jahre später, nicht ganz, aber wird sich ja, auch da werden ja diverse Paradigmenwechsel stattgefunden haben. Es hat sich ja alles oder ziemlich viel wahrscheinlich inzwischen verändert.
Ja und nein, interessanterweise. Also die Grundlagen sind ja weiterhin da. Was sich verändert hat, ist ja, ich sag mal, die Entwicklung der Technologie. Aber Startpunkt hat sich ja nicht verändert. Ne? Am Ende des Tages die boolesche Algebra und also die Grundlagen der Elektrotechnik haben sich ja nicht verändert. Die Eins und Nulls und so wie die Maschine rechnet, das ist weiterhin da. Sie rechnet jetzt schneller und es ist billiger und man hat viel mehr Verfügbarkeit dazu. Aber die Grundlagen haben sich nicht verändert. Und dieses Studium bringt einem vor allem die Grundlagen bei und auch die Art und Weise zu denken. Ne? Also
analytisch.
Genau. Allgemein alle Ingenieurstudiengänge üben nur das analytische Denken und dieses Problemlösungsverhalten, ne? Also wie man auch vor komplexe Sachen erstmal, ich sag mal, tief durchatmen. Ja,
das machst du gerade, genau. Ja, was ist analytisches Denken? Wie geht man, wie trainiert man analytisches Denken?
Ja, aber sieh mal, genau das, ne? So, du hast ein großes Problem vor Auge, etwas Komplexes. Dann versuchst du das in kleinen Teilen zu zerschneiden, zu unterscheiden, was ist der Hauptteil und was ist wieder nur so Geräusch drumherum. Und das zerlegst du und dann versuchst du abzuarbeiten nacheinander. Und je nachdem, worum es geht, ob man jetzt eine Brücke baut oder eine KI oder ein Auto, ne? Es gibt Regeln, die in diesem Wissensgebiet vorhanden sind und man verfolgt diese Regeln. Also ich glaube, diese Art und Weise zu denken ist fast eine Lebenseinstellung, muss ich sagen, denn so begegne ich meinem Leben auch.
ja, wenn irgendwas passiert, ich verfalle nicht sofort in Panik, sondern okay, erstmal tief, ne, einatmen, ausatmen, überlegen, wie sieht die Situation aus, was kann ich davon selbst verändern, was kann ich überhaupt nicht beeinflussen. Diese Trennung ist auch wahnsinnig wichtig, ja. Viele Sachen, die man selbst nicht beeinflussen kann, da braucht man sich ja gar keinen Kopf machen.
Entweder weiß man denn am Anfang einer solchen Problemstellung schon, was man nicht selbst beeinflussen kann? Manchmal muss man das ja auch erstmal erfassen. Und je mehr man sich mit dem Problem beschäftigt, desto mehr wird ja auch sichtbar, sodass man vielleicht doch bestimmte Dinge.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Du machst das nach dem Best Guess. Ne, zum Start, also deine beste Einschätzung und dann ne, bohrst du ein bisschen tiefer rein und dann wird einiges klar und im Laufe dieser Übung, ne, stellen sich Sachen heraus. Ja.
Ich wünschte mir, ich besäße diese Fähigkeit, strukturierter an Wissen heranzugehen, so wie ich es bei dir sehe und gelesen habe und gelernt habe, dass du es so gelernt haben musst. Ne? Wie man eine Sprache über die Grammatik sich erschließt und es dann möglicherweise leichter fällt, auch die nächste Sprache zu lernen oder eine übernächste, möglicherweise, wenn sich diese Sprachen irgendwie ähneln. Ich merke, dass ich daran immer wieder scheitere und ich ärgere mich darüber wirklich sehr, denn ich möchte das keinesfalls unter diesem Label, weil ich eine Frau bin oder so machen und du hast ja auch gute Gegenbeispiele dafür. Du bist selbst jemand, der sagt, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Das mag hier in bestimmten westlichen Ländern so sein. Ich weiß gar nicht, ob in allen europäischen Ländern, aber in Deutschland ist es so. Ich glaube gerade mal 20%, wenn überhaupt, weibliche Ingenieure. Das ist in den Maghreb-Staaten anders. Haha, hast du jetzt noch die Zahl oder wirst du deinen Mann die Zahl? Die Prozentuelle.
Nee, ich habe sicher keine konkrete Zahl.
Also Tech-Branche, ich glaube in Deutschland so was zwischen 12% und 15%, das ist sogar weniger als 20%. Es ist sogar weniger. In Osteuropa sieht schon mal besser aus. Also es ist nicht allgemein europäisches Problem, es ist tatsächlich,
Ich habe so hier Marokko, 42% der marokkanischen Ingenieure sind weiblich. Ah. In Kanada, USA ungefähr 20%. In Tunesien 44%, Algerien über 48%. Und da erwische ich mich selbst, wie ich in meinem veralteten Denken, ne, dass da so Gedanken kommen, ach, ich dachte, das sei so traditionell und jetzt sehe ich, nee, das ist viel moderner und viel aufgeschlossener, als ich dachte.
Naja gut, modern und aufgeschlossen und dann Ingenieurabschlüsse hat vielleicht nicht zwangsläufig miteinander zu tun. Aber was das angeht, ist es auf jeden Fall.
Wenn die Frauen in den Jobs dann arbeiten und arbeiten.
Ja, tun sie auch. Das ist, wie gesagt, wie ich aufgewachsen bin, in der Schule war das nie ein Thema. Das Geschlecht war nie ein Thema. Es gibt Kinder, die gut in Mathe sind, Kinder, die schlecht in Mathe sind. Man hat nie geguckt, sind es Jungs oder Mädchen, das hat keine Rolle gespielt. Und im Ingenieurstudium spielt keine Rolle und auch in den Jobs nicht. Natürlich mit den Führungspositionen und auch da wiederum, da kommt wieder das Patriarchat auch dort. Aber was die Berufswahl angeht, das geht wirklich nach den Fähigkeiten und Qualifikationen der Kinder und nicht nach dem Geschlecht.
Daher, hast du eine Erklärung parat, warum Menschen wie ich bestimmte Dinge nicht verstehen? Auch wenn sie ihnen 10-mal erklärt wurden, sowas zum Beispiel wie Bitcoin. Ich habe mir da bestimmt 15 Filme angeguckt für Kinder. Für Kinder. So. Und am Anfang den ersten Satz verstehe ich, den zweiten zur Hälfte und dann irgendwann ist es so, als würden die Silben durch die Luft fliegen. Ich verstehe es nicht mehr. Was ist das dann? Was?
Aber genau, schau mal, du hast gerade gesagt, irgendwann, ne, als würden die Silben durch die Luft fliegen. Irgendwann hast du abgeschaltet.
Ja, warum? Warum? Ich will es ja wissen. Ich will es verstehen.
Ja. Also zum Sachen erklären gehören auch zwei, sag ich mal, ne? Man erklärt was, aber es muss bei der anderen Person so ankommen, wie sie das Lernen auch versteht, sozusagen. Das ist ein bisschen individuell tatsächlich. Und vielleicht war die Art und Weise, wie das erklärt wurde, nicht die richtige für dich, ne? Und natürlich ist die Frage, okay, was ist dann die die richtige und wer kann es mir so erklären, dass ich es verstehe? Das ist eine Herausforderung, definitiv, denn man muss sich immer in den anderen hineinversetzen.
2022 kam ein Buch, ein Kinderbuch raus, das du geschrieben hast, Meine Freundin Roxy, in dem du eben Kindern leicht verständlich erklären möchtest, wie dieses ganze Thema Robotik funktioniert. Fiel es dir denn leicht, dein ganzes komplexes Wissen runterzubrechen für dieses Kinderbuch, für das Erstellen des Kinderbuchs?
Und das war zum Beispiel für mich auch so schwierig, das Kinderbuch zu schreiben, tatsächlich, was du gerade auch erwähnt hast. Denn ich musste mich in ein 8-jähriges Kind hineinversetzen und überlegen, welches Wissen hat ein 8-jähriges Kind, welche Formulierungen, wie spricht ein 8-jähriges Kind, was kannst du voraussetzen und was nicht. Und das fand ich wahnsinnig schwierig. Die Erwachsenenbücher habe ich einfach so geschrieben, wie ich spreche, habe ich geschrieben. Aber beim Kinderbuch ist mir erst aufgefallen, wie schwierig das ist, sich in den anderen hineinzuversetzen und aus deren Perspektive versuchen zu erklären. Und das ist beim Erwachsenenbuch natürlich auch so gewesen, dass ich immer überlegt habe, okay, wie erklärst du das Menschen, die jetzt kein Ingenieurstudium haben oder nicht wissen, was das maschinelle Lernen funktioniert, ne, und diese ganzen Begrifflichkeiten, eine Regression, eine Klassifikation, Clustering, bla bla bla, das hört sich alles nur furchtbar an. Aber wenn man das versucht, mit Alltagssituationen zu vergleichen, so Analogien zu finden, dann verstehen es alle.
Ja, dann ist es auf jeden Fall einfacher, ne? Ja, ja. Kangolai. Was ist das?
Wie spricht Kangolai?
Ja.
Ja, das war ein Lied auch hier, war sehr lustig, als ich meine China-Zeit denken musste. Ich war in Beijing und dieses Lied war damals, 2009 war das, ein Hit, ist so eine Art Schlager, ja. Und das wurde überall in China gespielt und wie das so ist, wenn man Sprachen lernt, dann kriegt man so ein Lied auch wirklich im Unterricht zum Lernen und das haben wir alle gelernt und gesungen und deswegen dachte ich, das gehört hier rein.
Was hören wir denn da? Also ich kann es, wenn wir können es nicht übersetzen, das kann jetzt alles sein. Worum geht's thematisch in etwa inhaltlich?
Typisches Liebeslied, okay. Dass der Junge dieses Mädchen gesehen hat irgendwo und die hübsch ist und er sehnt sich.
Also, auch Chinesen lieben.
Romance, ja, absolut. Natürlich überall.
Kann过来, 这里的表演很精彩, 请不要假装不理不睬。 对面的女孩, 看过来, 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 不要被我的样子吓坏, 其实我
Ja, auch das ist Radio 1, die Hörbarust. hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. 2009 bist du nach China gegangen, hast vorher aber schon als Projektmanagerin und Ingenieurin gearbeitet. In Spanien noch oder auch schon in Deutschland?
Nee, nur in Spanien.
Nur in Spanien. Dann hast du hier deinen Masterstudiengang zu Ende gemacht, wolltest hier eigentlich auch arbeiten, hast nichts gefunden, bist dann nach China gegangen und warst dort wie lange?
Insgesamt 1,5 Jahre.
Hast du dort angefangen, für die Telekom zu arbeiten? Oder?
Nee, das war danach. Das war danach. Also in China habe ich erstmal die Uni besucht und habe Chinesisch, also Mandarin gelernt als Fremdsprache und dann auch, also Mandarin im Business-Kontext, im geschäftlichen Kontext, ne, wo man auch ein bisschen lernt, E-Mails zu schreiben und ne, so diese Business-Höflichkeitsformen, aber auch BWL und so. Und dann habe ich auf der Expo gearbeitet, auf der Weltausstellung in Shanghai. Die war in 2010 in Shanghai und da habe ich für die spanische Pavillons allgemein, weil es gab noch Städte-Pavillons von Barcelona und Madrid. Und interessanterweise, sage ich auch fast als Anekdote, Voraussetzung für die Stelle war, dass man sowohl Katalan als auch Mandarin spricht.
Und wie viele Bewerber
genau
gab es da? 0,0001.
Und das ist genau der Punkt, dass man sagt, yes, hat es sich gelohnt, dass ich die Sprache gelernt habe. Denn in meiner Zeit in Barcelona war nicht immer leicht, wo ich dachte, oh, warum muss ich diese Sprache lernen? Sprechen nur weltweit 6 Millionen Menschen und was tue ich damit? Das hat mir einen Job besorgt in China. Also learning, you never know.
Sehr, sehr gut. Dann bist du also nach Deutschland gekommen und hast 10 Jahre für die Telekom gearbeitet. Ab 2018 dann als Senior Managerin für Robotik und künstliche Intelligenz. Denn genau auf dieses Thema wollen wir jetzt oder will ich jetzt auch gerne mal zusteuern, denn es wäre ja fahrlässig, jemanden wie dich hier zu haben, ohne bestimmte Sachverhalte einfach mal zu besprechen oder Fragen zu klären. Ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird, jetzt all die Fragen zu stellen, die anderen Menschen auch unter den Nägeln brennen. Und ich würde gerne noch, bevor wir das tun, eine Sache wie so ein bisschen zuklappen. Die ist auch Teil des Themas natürlich. Der Frauenmangel in den IT-Berufen. Nehmen wir jetzt eben nochmal in Deutschland beispielsweise. Du hast einen sogenannten Hackathon zu diesem Thema mal gemacht. Innerhalb von 48 Stunden sollten Frauen versuchen herauszufinden, eine Lösung dafür zu finden oder eine Begründung dafür zu finden, woran es liegt, dass so wenig Frauen sich auf Stellenanzeigen, wenn ich das richtig verstanden habe, melden in diesem Bereich. Und wahrscheinlich gibt es nicht nur diese eine Antwort, aber eine der Antworten war, dass das Wording in diesen Anzeigen oft schon in eine bestimmte Richtung geht. In welche?
Ja, das ist, das merken wir gar nicht, aber Sprache ist Macht, sage ich mal. Und Sprache bringt vieles mit und ist gar nicht so neutral, wie wir denken. Die Wortwahl, die wir nutzen, ist auch in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext geprägt. Und die Stellenausschreibungen in den Tech-Berufen wurden in der Regel von Männern für Männer geschrieben, ohne dass man das mit Absicht macht, ne? Sondern da findet man oft Begrifflichkeiten und Ausdrucksweisen, die eher einen männlichen Charakter beschreiben, womit sich viele Frauen, sicherlich nicht alle, aber viele Frauen nicht angesprochen fühlen. Und
zum Beispiel das Wort durchsetzungsstark ist da
ja,
gefallen als Beispiel.
Ja, ist ein gutes
Beispiel,
genau. Ist ein gutes Beispiel. Durchsetzungsstärke wird positiv bei Männern gesehen, bei Frauen eher negativ. leider. Und Frauen fühlen sich damit auch nicht wohl. Denn wir wollen ja nicht mit Autorität oder mit Ellenbogen uns durchsetzen, sondern mit Kompromiss im Gespräch eine Lösung
oder
zu finden.
Überzeugung, ja.
Mit Überzeugung, Inspiration, sage ich mal. Und das ist genau der Punkt. Ne? Nutzt man für dasselbe Ziel das Wort durchsetzungsstark oder inspirierend, motivierend? Und so wie einige Studien auch nachweisen, eine Frau fühlt sich bei inspirierend, motivierend, können sie ihre Team motivieren, dass sie an das gemeinsame Ziel arbeiten. Fühlt sich eine Frau eher angesprochen, wenn man sagt, sie sind durchsetzungsstark und schaffen, dass ihr Team die Ziele erreicht, da fühlt sich eher ein Mann angesprochen und eine Frau eher abgeschreckt.
Aber bewegen wir uns da nicht auch weiterhin dann in Stereotypen? Zementieren wir nicht diese Stereotypen, wenn wir also merken, okay, aus diesen gesellschaftlichen Prägungen heraus ist es so, dass Frauen sich unwohl fühlen, wenn sie auf den Tisch hauen müssen und einfach mal so durchsetzungsstark sind. Sie fühlen sich eher durch das Wort Inspiration angesprochen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass es sicherlich auch ganz viele Männer gibt, die sich dadurch angesprochen fühlen und das entweder noch gar nicht genau wissen, dass sie nämlich auch diese Seite haben, weil da sind wir wieder, dass das Patriarchat ja nicht nur Frauen das Leben schwerer macht, sondern eben auch sehr, sehr vielen Männern, die sich das vielleicht bewusst machen sollten zwischendurch, weil sie einfach ganz viele Facetten haben, die möglicherweise, von denen einige möglicherweise im klassischen Sinne als unmännlich gelten, aber auch genauso wertvoll und interessant sind. Wenn wir jetzt also weiter versuchen, irgendwelche Fähigkeiten oder Eigenschaften mit Geschlechtern zu labeln, tun wir uns ja eigentlich keinen Gefallen, oder?
Naja, es ist ja erstmal eine nicht nur eine Bestandsaufnahme, sondern es ist eine Transparenz über den Ist-Zustand. Ne? Das heißt, was das Team ja entwickelt hatte in diesem Hackathon, war, sie haben sich Stellenausschreibungen angeschaut oder Bewerbungen angeschaut und dann versucht, diese Wortwahl nach eher weiblich oder eher männlich zu klassifizieren. Und sozusagen das erstmal transparent zu machen, ne? Dass wenn man eine Stelle hat, dass man okay, das kennt und sagt, diese Wortwahl hier tendiert eher dazu, Männern anzusprechen, und wenn ihr Ziel ist, Frauen anzusprechen, machen dann würden wir anders empfehlen, diese Wortwahl anzuwenden. Also es ist jetzt nicht
Ich verstehe das auch, ne? Ich verstehe, dass es so ist. Meine Frage ist, ich will dich auch damit nicht provozieren, sondern ich will den Sachverhalt so ein bisschen es ist so ein Riesenthema, das uns alle betrifft und auch die meisten von uns interessiert. Und es gibt eben nicht die eine oder zwei oder drei oder vier Lösungswege, sondern immer wenn man denkt, ah, jetzt habe ich was verstanden, kommt wieder irgend so ein Hindernis dazu. Man denkt, denn wie du sagst, es ist eine Bestandsaufnahme. Wir müssen ja mit dem arbeiten, was jetzt hier gerade, was wir vorfinden. Wir können den Leuten ja nicht einfach oktroyieren, dass plötzlich alle gleich sind und so weiter. Ne? Es ist ein Lernzustand, das ist ein Gewöhnungsding, man braucht ein bisschen Zeit, man braucht Überzeugungen, der Groschen muss fallen im Idealfall. Und deswegen habe ich einfach nochmal nachgefragt. Wir spielen jetzt nochmal Musik und dann steigen wir etwas tiefer ein in dieses komplexe Thema künstliche Intelligenz, auch inwieweit künstliche Intelligenz Einfluss haben wird auf das zukünftige Arbeitsleben. Was das alles gesellschaftlich für Umwälzungen mit sich bringt. Das ist ja auch gigantisch. So, I like to move it hast du mitgebracht. Und da ja die Hörbar so funktioniert, dass sie verschiedene Bereiche und Lebensabschnitte deines Lebens musikalisch widerspiegeln soll, wofür steht dieses Lied?
Ja, für die Zukunft, für unsere Zukunft, wenn wir schon darüber sprechen, wie KI Zukunft verändert. Dieses Lied höre ich gerne mit meinen Kindern tatsächlich. Sie finden das toll und fragen auch oft danach, dass wir das zu Hause spielen und tanzen. Wir tanzen auch.
Sie kennen es woher? Aus dem Film?
Aus dem Film Madagaskar, genau, ja.
Und sag ganz kurz, die sind eine Tochter und einen Sohn hast du, 8 und 3 Jahre, glaube ich.
Genau, ja.
Und dann dreht ihr die Musik auf und
tanzen. Und wackeln mit dem Popo.
Gut.
I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. All girls all over the world. Original King Julian, Bonnie Gaysman.
Kenza Aizia Buliadini ist heute hier zu Gast. Sie ist Managerin und Expertin für Robotik und künstliche Intelligenz und Elektrotechnikerin und Ingenieurin und Spiegel-Bestseller-Autorin und Frau und Mutter.
Genau.
Und ein toller Gast. Und dass du doch als Mensch in dir zu ruhen scheinst, wird deutlich, weil du unglaublich ruhig und gut sprichst. Also wenn du jetzt eine Software wärst, ich hoffe, du bist kein besonders gutes Hologramm und irgendwann sagt jemand, ja, Leute, ihr seid alle reingefallen, aber dann muss ich sagen, ja, und ich habe es gespürt, so, dass du Menschen einfach so mit diesen Themen auch auf so eine ruhige, alles wird gut Art konfrontierst, so. Also du kannst neugierig machen. Und du kannst erklären und beruhigen und mal sehen, ob das nötig ist. Und wir versuchen jetzt ganz wild dieses große Thema klein zu hacken und dir so ein paar Themen zuzuwerfen. Mhm. Ja? Stichwort Deepfake. Das ist ja tatsächlich eine Sache, die auch uns alle nicht nur in Zukunft betrifft, sondern möglicherweise längst. Früher war das ganz lustig, diese ersten Apps, dass man Gesichter, iSwap Faces und so weiter, ne? Beeindruckend. So, dass man Fotos faken konnte und dann hörte man vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren zum ersten Mal, dass es gelungen ist, irgendeinen Ollen oder toten Schauspieler wieder in irgendeinem Film auftauchen zu lassen oder 20 Kilo weniger oder wie auch immer. So, da hat man alles noch so, oh ja, okay. Jetzt ist das ein anderer Schnack. Also jetzt ist auch die Weltlage so angespannt und wenn plötzlich sich Menschen für Politiker ausgeben oder ein Fun-Video auf Instagram viral geht, das genauso echt sein könnte, inhaltlich, wir können es nicht unterscheiden. Wie verhalten wir Menschen uns der künstlichen Intelligenz gegenüber, wenn sie uns von anderen Menschen so serviert wird? Wie schützen wir uns?
Ja, wird doch in das Thema ein, aber richtig
tief, ja. Und wir haben ja noch gar nicht erklärt, was Algorithmus ist und schon reden wir über Deepfakes.
Und über die Frage, wie schützt man sich? Also, es ist ein schwieriges Thema. Schützen können wir uns nicht. Ist es gar nicht so einfach, denn wenn weiterhin Menschen mit einer bösen Absicht Technologie nutzen wollen, um andere zu täuschen und zu manipulieren, würde es ihnen vermutlich weiterhin gelingen. Was wir machen können, um dieses Risiko in Grenzen zu halten, ist zu verstehen, gut, ich will nicht sagen zu verstehen, wie diese Technologie funktionieren, sondern generell vorsichtig damit umzugehen, welche Information uns gezeigt wird und was wir davon glauben und was nicht. Ja, also viel mehr in Frage stellen. Das gefällt dir nicht. Aber
naja, es gefällt mir, aber ich denke, wenn wir Menschen uns zukünftig die Mühe überhaupt machen, denn wir merken gerade auch am Erfolg der KI, die uns immer mehr abnimmt, unser Leben immer bequemer macht, dass sich Menschen es sich langsam abgewöhnen, nachzuforschen, obwohl sie nicht müssten, nachzufragen, nochmal eine zweite, eine dritte Quelle zu bemühen. Wenn das also wirklich so schwierig bleibt oder ist, dann, und das weißt du auch, dann werden wir uns im Zweifel sogar bewusst reinlegen lassen oder belügen lassen. Aber dass wir alle, wenn wir irgendeine Art von Information kriegen, gleich denken, na, ob das so stimmt, das ist doch nicht realistisch, das machen wir doch nicht. Menschen sind bequem.
Und böse.
Und böse. Naja, also, na, ist ja so. Aber auch, wir
aber
sind alles.
Das ist ja genau das Problem, sage ich mal. Ne? Eine KI, wir können jetzt zwar mit dem Stinkefinger auf die KI zeigen, aber es ist ja nur ein Werkzeug. Wer sie nutzt, mit welchem Zweck, das tun immer noch Menschen. Und ein Deepfake zu erzeugen, um Leute zu manipulieren, das werden wir nicht verhindern können. Denn das stecken immer Menschen mit einer politischen Absicht dahinter. Das ist uns in der Vergangenheit nicht gelungen. Gefängnisse gibt es immer noch. Also ich glaube, es ist unrealistisch zu glauben, dass wir die KI nutzen können, um das zu identifizieren oder dass wir uns davor schützen. Das ist so ein bisschen vergleichbar, ich versuche Analogien zu finden, ja, mit einem Diebstahl und mit einem Einbruch zu Hause. Man kann es dem Einbrecher nur ein bisschen schwerer machen, aber Einbruch zu vermeiden ist nicht möglich. Ne? Und Informationen zu hinterfragen, vielleicht auch sogar KI-basierten Tools zu entwickeln, die Deepfakes erkennen, das ist möglich, aber das ist wiederum, ne, es ist halt nicht jeder in der Hand, sondern wenn das, sag mal, eine Plattform sowas umsetzt, dass sie diese Inhalte identifiziert und schnell runternimmt, dafür bedarf es ja auch wieder ein Gesetz, dafür bedarf auch jemand, muss jemand entscheiden, ist es wirklich richtig oder ist es falsch? Also diese Zensur ist ja gar nicht so einfach, ne? Wir schreien nur alle, das durfte ja gar nicht da verteilt werden. Aber wer entscheidet, dass dieses Informationsgehalt gelöscht werden muss? Das ist überhaupt nicht einfach alles in der Umsetzung. Deswegen sage ich, das, was ich realistisch halte, ist, dass wir uns antrainieren, da so ein bisschen, ne, unsere Medienkompetenz, vieles zu hinterfragen. Und ich weiß, es ist anstrengend. Definitiv. Das ist es ein neuer Zustand, mit dem wir umgehen müssen, bis wir bessere Lösungen finden.
Ja, und sehr schnell müssen auch, und ich meine, muss ich dir als Mutter nicht sagen, dass das Bildungssystem sowieso recht marode ist und Lehrpläne und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass auf die dringlichen aktuellen Themen nicht angemessen reagiert wird. Nicht nur, weil jetzt Lehrermangel ist und die Leute es begreifen, sondern auch, weil das Themen sind, die junge Menschen jetzt zeitgleich mit ihrem Heranwachsen lernen müssen, dass es eben genau auch darum geht, zweite, dritte Quellen möglicherweise zu suchen oder kritisch zu sein den Inhalten gegenüber. Aber wie du sagst, Menschen sind böse. Also nicht nur die bösen Menschen sind böse, sondern wir haben ja alle, wir alle haben im Zweifel alle Seiten in uns. Es ist dann an uns, ob wir die durch Selbstdisziplin, durch Überzeugung, durch Veränderung, durch was auch immer, das Böse klein machen und das Gute groß. Religionen haben in diesem Land, in Deutschland, größtenteils ausgedient. Früher war das ja immer noch, früher, vielleicht ist das auch wirklich der Sinn der 10 Gebote früher gewesen, dass es so einen gewissen Rahmen gab und vielleicht klammern sich deswegen auch einfach viele noch nach wie vor an Gebote, an Religionen, dass das genau so ein Wertekompass ist, der aber angesichts dessen, was technisch inzwischen möglich ist, das irgendwie kollidiert ist. Also so dieses, das denke ich immer, wenn ich Bilder aus Afghanistan sehe und wenn ich sehe, wie Frauen und Mädchen zurückgedrängt werden ins Mittelalter und wie Sklavinnen und wie Tiere behandelt werden. Und ich sehe Bilder, die wirklich aus so einem Film kommen könnten. Und dann sehe ich das iPhone 14 irgendwie und denke, ey, das, ne, von irgendjemandem, von irgendeinem Taliban. Und denke, das ist, wann implodiert das? Das passt irgendwie nicht. Aber ich verstehe, dass die Mächtigen natürlich versuchen, dieses Moderne und dieses Unkontrollierbare fernzuhalten. Das versuchen sie mit allen Mitteln, nicht nur in Afghanistan. Aber du verstehst dieses Thema, dass wir eben nur so ganz klein, so einen kleinen Finger reingehalten haben in diese warme Suppe. Daran ist ja schon abzuleiten, warum Menschen Angst haben vor künstlicher Intelligenz. Also das tut mir auch so ein bisschen leid für dich, weil du bist die Begeisterte, du bist die auf.
Ja, nee, alles gut. Das verstehe ich alles. Und ich sage ja, vieles, was wir sehen, diese Entwicklungen, die sind ja menschlich immer da gewesen. Auch Manipulation und Täuschung, die gab es immer mit KI oder ohne KI. Was die KI macht, ist jetzt nur ein machtvolles Werkzeug, ne, was diese Menschen auch nutzen können und damit Riesenmassen erreichen. Hm. Also wenn man früher irgendeine Geschichte erzählt, in einem Dorf erzählt hat und die Leute damit so ein bisschen motiviert hat, weiß ich nicht, zu kämpfen oder zu feiern oder was auch immer, dann ist es in diesem Dorf geblieben.
Genau.
Und inzwischen haben wir natürlich mit Internet und mit KI, ne, in der digitale Welt, in Sekunden hat das Millionen Menschen weltweit erreicht.
Ja.
Und das macht natürlich das Risiko daraus. Das verstehe ich natürlich. Ich sage nicht, dass ich dieses das nicht sehe. Und das erklärt auch, warum viele Menschen so viel Angst haben. Es ist auch eine Angst, die mit Helplessness, wie heißt das?
Hilflosigkeit
verbunden ist, ja. Und so da so ein Panikgefühl und Hilflosigkeit hilft auch nicht. Man wiederholt sich dabei. Marie Curie hat damals ja schon gesagt, nothing in life is to be feared, it's only to be understood. Also nichts im Leben ist zu fürchten, ist nur zu verstehen. Ne? Und deswegen ist es jetzt Zeit, Sachen zu verstehen. Alles, was wir nicht verstehen, gibt uns erstmal Angst. Und hinzu kommt bei der KI, dass wir KI mit Science-Fiction-Filmen verbinden. Alles, was wir, das waren die ersten Berührungspunkte, die Menschen haben mit künstlicher Intelligenz und Robotern. Das sind Science-Fiction-Filmen, die waren auch, ne, so Terminator und so, das ist das, was viele im Kopf haben. Das mit kombiniert mit einem Deepfake oder irgendwelche, ne, Empfehlungsalgorithmen, die mir ständig Werbung zeigen oder was auch immer. Natürlich, es hat alles einen negativen Touch und das führt dazu, dass die Menschen Angst haben.
Ja, wir können aber gerne nochmal das Bild des Pflegeroboters bemühen, damit man da was gegensetzt, aber unterm Strich ist...
Auch das gibt Angst.
Naja, auch das ich würde gerne auch in das Thema eben viel, viel tiefer noch einsteigen, aber da reicht jetzt die Zeit nicht, aber gehen wir wirklich mal in sowas wie dem Pflegeroboter ganz genau. Gehen wir doch mal in die Zukunft der Arbeit, die sowieso, finde ich, seit vielen Jahren, so habe ich es zumindest wahrgenommen, dass ich immer seltener Menschen begegnet bin, bei denen ich das Gefühl hatte, dass sie gerne arbeiten. Egal, was sie tun. Also ich habe mich immer gefreut. Es ist egal, ob jemand Käse begeistert verkauft. Also das merkt man immer dann, finde ich, wenn man dann Menschen trifft, die ihren Job lieben. Mhm. was auch immer sie machen. Also es geht mir hier nicht um Hierarchien oder um sozial angesehene, was weiß ich, sondern die Menschen sind zufrieden, die in irgendeiner Weise eine Art von Erfüllung in dem sehen, was sie tun. Ob sie es für sich selbst tun oder ob sie es tun, weil sie spüren, dass ihre Arbeit was Positives hinterlässt. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass das weniger wird, immer weniger wird. Und es ist ja auch nicht mehr, Arbeit ist ja nicht mehr, hat jetzt nicht mehr so dieses, früher hat es ja auch viel mit dem Sozialgefüge zu tun gehabt. Man war angesehen, es war irgendwie wichtiger, habe ich so den Eindruck, was man für einen Job gemacht hat. Und es hatte sowas Ehrenvolles, ein Handwerksbetrieb und all solche Sachen. Und es hat sich alles so ein bisschen verschoben. Wenn jetzt die künstliche Intelligenz nicht allein verantwortlich, aber auch verantwortlich dafür gemacht werden kann, dass bestimmte Dinge von Menschen gar nicht mehr gemacht werden müssen, gar nicht mehr erledigt werden müssen, dass Handwerksberufe nicht mehr nötig sind, dass im Zweifel der Computer meine Mundhöhle viel besser einschätzen kann und viel bessere Provisorien machen kann für meine Zähne, als ein guter Dentaltechniker das tut. Was passiert mit all den Menschen, die weniger arbeiten oder keine Arbeit mehr haben? Was denkst du, wie werden wir weiterleben? Was machen wir mit unserer Zeit?
Ja, das ist eine gute Frage. Was wir mit unserer Zeit machen. Die Automatisierung und die KI führt natürlich dazu, dass alle Berufsbilder sich verändern. Und hier gibt es keine, die ausgenommen werden können. Ja? Das ist schon mal klar. Also es gibt keine Berufe, wo man sagt, da, wenn ich das ausübe, bin ich geschützt. Die Automatisierung ist da und sie wird vieles verändern, ähnlich wie die Dampfmaschine damals das verändert hat. Ne? Also in der industriellen Revolution ist es auch so, dass die Maschinen die körperliche Arbeit übernommen haben und Menschen sind dann vom Werk ins Büro, haben sie sich entwickelt. Nicht alle, aber also die Tendenz. Und jetzt haben wir Maschinen, die auch kognitive Fähigkeiten erlangen und deswegen müssen wir mal schauen, was bleibt für die Menschen. Es ist ja nicht so, dass die Jobs sofort komplett verschwinden und neue Jobs entstehen und dann und die Menschen in der Zwischenzeit joblos sind. Es ist ein laufender Prozess. Und auch wenn die Technologie sich sehr schnell entwickelt, heißt es nicht zwangsläufig, dass sie auch überall schnell umgesetzt wird. Ich arbeite ja im B2B-Bereich, ne? Also die Unternehmen.
Was heißt B2B-Bereich?
Ja, Business, wie heißt das?
Business to Business.
Business to Business. Also nicht für Endkunden, sondern Lösungen für andere Unternehmen bauen, ja. Und in diesem Bereich wird seit Jahren schon digitalisiert und automatisiert. Dennoch läuft das sehr langsam. Und in diese Zeit haben die Menschen schon die Chance zu sehen, wie ihre Berufe sich verändern und sich an neue Art der Arbeit zu adaptieren?
Das ist im Idealfall. Im Idealfall merkst du, dass dein Job von einer Maschine mehr oder weniger übernommen wird und du dich dann möglicherweise auf andere Sachen konzentrierst. Auf was denn, wenn dann nichts bleibt?
Das ist gar nicht der Idealfall. Nee, also ein Punkt möchte ich unbedingt hier reinbringen, was überhaupt nicht bedacht wird. Die Menschen, gerade in Deutschland, gehen in Rente nacheinander. Wir haben die Babyboomer bald. Wir haben Arbeitermangel. Ne? Also Arbeitskräfte fehlen überall. Viele Prozesse, die heute da sind, können bald von niemandem mehr bedient werden. Das wird den meisten gar nicht bewusst. Diese Automatisierung ist in der Regel, um solche Szenarien schon jetzt vorzubeugen. Man versucht zu automatisieren, weil der Nachwuchs gar nicht da ist. Die Fälle, wo die Menschen ihre Jobs verlieren, sind eigentlich eher gering. Und das ist, wie gesagt, das ist nicht, auch wenn ich in der Buchhaltung bin, und das ist ein Job, der einen sehr hohen Automatisierungsgrad hat, wo viele repetitive Aufgaben gibt, auch das verändert sich von heute auf morgen nicht. Also das ist ein laufender Prozess. Und ja, die Menschen, die in der Buchhaltung arbeiten, müssen auch schauen, wie sie sich weiterentwickeln und wie sie eher in anderen Bereichen, vielleicht eher dann strategisch, und das wird dann wiederum nicht die komplette Masse treffen, sondern ein Teil davon, dass sie auch überlegen, wie kann Buchhaltung der Zukunft aussehen, wenn die Maschinen jetzt die Soll- und Ist-Posten ausfüllen, wie kann man ein Unternehmen steuern finanziell. Also da muss man auch mitwachsen und andere Lösungen entwickeln. Und für die anderen muss man einen Job finden, ist es richtig. Und dann diese Fortbildungsmaßnahmen ist vielleicht noch nicht alles ausreichend vorhanden, dass man das sofort umsetzt. Ist aber ein Prozess und der ist gar nicht so schnell, wie viele Menschen denken. Also tatsächlich, wenn ich schaue, in meinem beruflichen Umfeld, die meisten Automatisierungsfälle, die wir haben, das ist, weil gar keine Menschen da sind oder immer weniger Menschen da sind.
Okay, nichtsdestotrotz läuft es ja irre schnell ab. Also ich bin Jahrgang 67, wenn ich mir überlege, welche Neuerungen ich schon mitbekommen habe, also eigentlich seit ich lebe, aber es ist nicht meine Schuld, geht alles immer schneller. Wenn man sich überlegt, wie lange es Menschen gibt und wann das Rad vermeintlich erfunden wurde, wann das Feuer erfunden wurde, wie irre viel Zeit dazwischen liegt. Dann die Industrialisierung und dann Telefon, ne, Strom, das meinte ich vorhin Internet, man konnte so hinterher evolutionieren. Und jetzt kommt, ich glaube, 2007 das erste iPhone. So, das war für mich so ein Breaker, so ein Schlüsselmoment. Gar nicht, ich hatte es gar nicht, darum geht's gar nicht. Aber seitdem ist das, was ich auch vorhin eben als Paradigmenwechsel, ich habe das Gefühl, das überschlägt sich in das überholt sich selbst.
Ja, definitiv.
Und es könnte jetzt sein, dass eine Generation auf die Welt kommt, die bestimmte Dinge überhaupt gar nicht mehr einordnen kann. Gar nicht. Weil wenn die dann 5 oder 10 Jahre alt sind, sind bestimmte Abläufe so selbstverständlich, dass sie nichts mehr mit dem zu tun haben, was ihre Großeltern, also gar nichts mehr, was ihre Großeltern erlebt oder gekannt haben. Wir müssen einfach, finde ich, realisieren, dass da vieles aus der Kurve fliegt. Und wir können es nicht anhalten. Ich würde es gerne entschleunigen. Also wenn ich die Macht hätte, ich möchte gar nicht auf all das verzichten. Ich profitiere ja auch sehr davon, was erfunden wurde, von Apps, von tollen neuen Sachen, die mich unterhalten. Aber es geht so wahnsinnig schnell. Und daher kann ich es nicht greifen und kann ich es einfach auch nicht so richtig feiern. Aber ich freue mich, wenn Menschen wie du in diesem Bereich den Hut aufhaben und wesentliche Geschicke mitbestimmen und uns möglicherweise überflüssige Ängste nehmen und uns heranführen an bestimmte Sachen. Also es tut mir leid, wenn viele Sachen jetzt gar nicht zur Sprache gekommen sind. Es tut mir leid für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Es tut mir auch leid, dass ich dir dann vielleicht bestimmte Fragen nicht gestellt habe. Ist da noch eine, die du beantworten möchtest, ohne dass ich sie dir gestellt habe? Wo du findest, das ist wichtig, das sollten die Menschen über KI noch wissen.
Ja, also vielleicht ein Aspekt ist mir nochmal wichtig zu beleuchten, und zwar der kleine Teil der Verantwortung, der jeder Nutzer und Nutzerin mitträgt. Und das ist den meisten auch nicht bewusst. Die KI oder die, ne, wie sagen die Algorithmus, als wäre das KI, es sind zwei Paar Schuhe. Und übrigens, das müssen wir noch sagen, wir haben vorher darüber gesprochen, dass ein Algorithmus wie eine IKEA-Bauanleitung ist. Ich glaube, mit dieser Analogie kommen viele klar. Also ne, erstmal Schraube und dann…
Und dann fehlt die Schraube im Zweifel. Wir wissen, nein, so war es früher. So
am Ende, ne, wenn man fertig ist,
hat man eine
Schraube übrig und nein.
So, aber diese Bauanleitung ist so ist ein Algorithmus am Ende des Tages. Ne? Dann machst du das und dann das und dann das und dann das und am Ende hast du ein Billigregal. Und die Algorithmen, die wir im Netz haben, egal auf welche Plattformen wir uns bewegen, sie lernen ja von uns. Die lernen ja von jeder Interaktion weiter. Das heißt, am Ende jeder Nutzer und Nutzerin bringt denen etwas bei.
Wir alle, wenn wir was klicken, wenn wir sagen, das ist eine Ampel, das ist keine, dann schärfen
wir. Ja, und nicht nur, das ist eine Ampel oder keine Ampel, sondern das gefällt mir. Das retweete ich, das kommentiere ich, das Daumen hoch, Daumen runter, nach rechts swipen, nach links swipen. All diese Interaktionen trainieren den Algorithmus neu. Und das bedeutet am Ende des Tages, dass alle diesen Algorithmus mitprogrammieren. Das eine, was wir Tech-Teams machen, und ich gehöre auch dazu, wir programmieren die Algorithmen im Maschinenraum, sage ich mal, dann werden sie freigestellt. Sie lernen aber weiter mit jeder Interaktion. Das heißt, die Programmierung läuft weiter sozusagen. Und dieser Teil ist den wenigsten bekannt.
Okay.
Und das ist da, wo ich sage, ich plädiere dafür, dass man ein bisschen auch bewusster wird mit seinen Interaktionen im Netz. Wenn alles ich eine da. Nachricht sehe, die Emotionen triggert, wo ich sage, das kann doch nicht wahr sein oder so, bevor ich klicke oder retweete oder like, sollte ich mir schon kurz Gedanken darüber machen, ist das überhaupt echt?
Ne? Okay, oder auch einfach vielleicht mal falsche Fährten legen, um einfach mal zwischendurch einen Bootslack kaufen, obwohl man kein Schiff besitzt oder Giraffen oder einfach mal diesen verdammten Algorithmus, so dass der sich abends mit seinem Freund in die Kneipe setzt und sagt, ey, heute war echt ein Scheißtag. Bootslack, Giraffen, das hat sie vorher nie gemacht. Keine Ahnung, was los ist.
Ja, sie will mich verwirren.
Sie will mich verwirren. Okay, also apropos, wenn Sie mit dieser ganzen Verwirrung um Sie herum und in Ihnen drin nicht mehr klarkommen, dann lesen Sie. Lesen Sie die Bücher meines Gastes. Zum Beispiel Keine Panik ist nur Technik. Ist ein Spiegel-Bestseller. Meine Freundin Roxy von 2022, ein Kinderbuch. Vielleicht für Sie. Tun Sie so, als würden Sie es Ihren Kindern oder Enkeln kaufen. Aber wahrscheinlich lesen Sie es sowieso selbst. Und jetzt aktuell Menschenversteher, erschienen bei Drömer. Die Autorin heißt Kenza Aizi Abu Liadini. Und wenn Sie sagen, das konnte ich jetzt so schnell nicht mitschreiben, dann schauen Sie einfach auf unsere Seite. Dort finden Sie auch die Songliste. Und jetzt noch ein letztes Lied von dir, meine Liebe. Da wir so lange gesprochen haben, musst du dich entscheiden. Spielen wir Shakira oder spielen wir Deine Freunde? Hausaufgaben. Ich finde, wir spielen Hausaufgaben, Deine Freunde, oder? Okay, und es ist die Lieblingsband deines Sohnes.
Genau.
Also ich danke dir. Du wirst in deinem Leben noch sehr, sehr viele Fragen beantworten müssen.
Ja.
Danke, dass du das in diesem Fall getan hast. Kenza Aizi Abu Liadini. Und was immer Sie noch wissen wollen, finden Sie in diesen wirklich ziemlich nachvollziehbar geschriebenen Büchern. Vielen Dank für deinen Besuch hier.
Ja, danke für die Einladung.
Tschüss. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.